Hi, ich bin Benne und ich spiele einen Klugscheißer in Mattex-Movie. Im Podcast vor mich hin zu quatschen, macht mir sehr viel Spaß. Aber im richtigen Leben recherchiere ich immer gut und lasse mich nicht zu polemischen Aussagen hinreißen. Beim Diskutieren von Publikationen sollte man immer vorsichtig und verantwortungsbewusst sein. Faktenchecken ist Pflicht.
Ja, genau. Und mein Name ist Sheldon Cooper und ich habe Spaß mit Flaggen.
Ist köstlich.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie, Folge Nummer 29. Und auf meinen Ohren, wie immer aus Aachen zugeschaltet, mein Freund und Kollege Benedikt Stanitzek. Und ich bin jetzt schon dezent genervt, weil meine Technik nicht das macht, was ich will.
Das ist natürlich unser erster Take und wir haben das jetzt nicht schon wieder probiert. Ja, und mit mir in der Drift-Arena der gut recherchierten wissenschaftlichen Publikation, Sebastian Deutsch.
Hi.
Ey, das soll lustig sein hier.
Ja, super lustig. Haha. Ha.
Ja, es wird besser.
Nein, ich
nachdem ich jetzt meine technischen nachdem ich jetzt meine technischen Schwierigkeiten über die letzten Male wieder im Griff habe, fängst du jetzt an. Ist auch gut.
Ja, vielleicht wird mein PC auch einfach altersschwach. Man weiß es nicht.
Das würde jetzt Sinn machen, nachdem meiner jetzt erst aufgegeben hatte.
Ja, ne?
Naja. Es schneit.
Ja, es ist schon geschnitten, es ist nur runtergefallen.
Nein. Es ist geschnitten, ja, genau. Ja.
Nee, schneit es bei dir jetzt gerade echt immer noch?
Nö, aber es liegen 25 Zentimeter, von daher.
Ne, bei mir sind es mittlerweile, glaube ich, eher nur noch 5 und das nur noch auf der Wiese, aber ja, so viel kann man momentan ja eh nicht mit dem Schnee anfangen. Also ich zumindest nicht, von daher.
Oh, ich war eben draußen ein bisschen im Schnee. Rumalbern, aber sonst. Ja, was gab es in der Zwischenzeit seit dem letzten Mal?
Ja, was gab es in der Zwischenzeit? Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht jetzt hier bei unserem Podcast thematisiert gehabt. Ich bin jetzt seit einer guten Woche in einer neuen Arbeitsstelle. Ich bin jetzt nicht mehr in der Uniklinik in Essen, sondern jetzt in Düsseldorf und auch nicht mehr in der Urologie, sondern in der Augenheilkunde.
Ganz close.
Ja, ganz close. Einmal im Prinzip das andere Körperende.
könnte ja, man so aber sagen.
So weit, so gut, würde ich sagen. Also es macht Spaß, die Kollegen sind nett. Ein bisschen chaotisch ist es auch dort, aber ich glaube, das liegt einfach einmal in der Natur der Medizin, in Anführungszeichen, weil wenn Notfälle kommen, dann ist es halt einfach nicht geplant und das wird man auch nie planen können. Aber das Chaos da ist eigentlich ganz gut organisiert. Klingt jetzt nach einem Paradoxon, aber
Organisiertes Chaos, so läuft das doch überall.
So ist dein ganzes Leben, ne?
Ja, mein Leben ist einzig und allein organisiertes Chaos.
Ja, und ich direkt daraus aus meiner ersten Arbeitswoche sozusagen möchte ich eine Anekdote erzählen, die mich sehr belustigt hat. Gut, du hast eine Fehlsichtigkeit, von daher kennst du den Augenarzt auch eigentlich ganz gut oder den Besuch beim Augenarzt. Und für die Leute, die scharf sehen von Natur aus, schön für euch. Ihr solltet trotzdem auch zum Augenarzt gehen. Das gehört eigentlich als Vorsorgeuntersuchung genauso dazu wie irgendwie so ein Check-up ab 35. Weil es durchaus Sachen am Auge gibt, die keine wirklichen Beschwerden machen. Zum Beispiel kann man theoretisch, ist zwar sehr selten und ich will auch niemandem damit Angst machen, aber man kann theoretisch auch ein Melanom, also einen schwarzen Hautkrebs, auch an der Netzhaut kriegen. Und davon merkst
Haut.
Ja, vor allem auch pigmentierte Haut eben. Und davon merkst du nicht, davon merkst du in der Regel erst, wenn deine Lebenserwartung nicht mehr so super lange ist. Deswegen ist es nicht verkehrt, auch wenn man keine Probleme hat, mal zum Augenarzt zu gehen.
Und das gilt aber generell, glaube ich, eigentlich.
Deswegen, genau, dass man, klar, absolut.
Und man kann da auch nicht kein bestimmtes Alter dran machen. Krankenkassen machen da ja sehr gerne an Vorsorgeuntersuchungen Altern dran.
Ja, das stimmt.
Quasi ab wann das übernommen wird, aber das heißt halt nicht, dass vorher die Krankheiten nicht auftreten können. Sie sind nur sehr selten.
Ja,
und so dann kann man als Krankenkasse ja sehr gut die Rechnung aufstellen, was kostet mich die Behandlung von den paar, die durchs Raster fallen und was würde mich eine Vorsorge für alle anderen kosten?
Ja.
Okay, jetzt habe ich schon wieder miesepetrig
rumgeeiert. Vollkommen berechtigt und du hast ja auch recht damit. Also, was ich vor allem auch lustig finde, es gibt im niedergelassenen Bereich gibt es je nach Alter nur insgesamt 3 Abrechnungsziffern für verschiedene Pauschalen. Ich glaube, die erste geht im Prinzip von Geburt bis 5 oder sowas. Dann von 5 bis 58 und ab 59 bis unendlich sozusagen ist auch nochmal.
Von 5 bis... jeder quasi die gleiche medizinische Versorgung.
Ja, eben, deswegen, vollkommen sinnvoll. Nein, was ich aber eigentlich erzählen wollte...
Es tut mir leid.
Nee, alles gut, ich bin ja selber abgekommen vom Faden. von meinem roten Faden. Für jeden, der schon mal beim Augenarzt war, der kennt wahrscheinlich die Spaltlampe, wo man dann so den Kopf mit dem Kinn in so eine Schale muss und mit der Stirn oben gegen so eine Stütze dagegen, damit der Augenarzt oder die Augenärztin sich eben dann mit so einem Licht und einer Lupe im Prinzip das Auge angucken kann, letztendlich. Und damit man eben nicht mit dem Kopf hin und her wackelt, was ja auch jeder, wenn er versucht stillzuhalten, zumindest bei 10- oder 16-facher Vergrößerung macht, ob er will oder nicht, hat man dann eben diese Kinnstütze und oben diesen Stirnbügel, wo man den Kopf dann gegen tut, um möglichst still zu halten. Und dann hatte ich jetzt letzte Woche eine Patientin da, wo ich dann auch meine, so, ja, dann kommen Sie mal mit dem Kopf nach vorne. Und die ersten 3-4 Tage war das kein Problem. Jeder ist dann automatisch mit dem Kinn halt in die Schale und mit der Stirn oben gegen. Und was macht die? Die kippt einfach den Kopf nach vorne mit der Stirn in diese Kinnschale. Und ich saß da im ersten Moment und dachte mir so, meint ihr das jetzt ernst?
Instructions unclear.
Genau. Und ich dachte mir auch nur so, ja, es macht vollkommen Sinn, wenn du die Stirn jetzt da drauf legst, dass ich dir die Augen angucken kann von meiner Sitzposition jetzt aus.
Ja, aber das, weißt du, das ist immer das, was mir auch vorgeworfen wird. Man darf nicht von sich selber auf andere schließen, weil man wird ja irgendwann auch betriebsblind. Und Leute, die vielleicht nicht so häufig beim Augenarzt sind...
Naja, klar, aber ja.
Ja, es macht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es macht jetzt nicht so wirklich viel
Fall,
Sinn.
Auf jeden Fall sehr lustig. Und mein Vater hat mir auch schon erzählt, dass er meinte, über seine gesamte Karriere als Augenarzt, was er schon alles an sozusagen motorischen Antworten der Augen bekommen hat, wenn er gesagt hat, bitte geradeaus schauen. Weil so, super viele würden dann an die Decke gucken. Und dann meinte er so, ist das gerade, was sehen Sie jetzt gerade? Die Person, die Decke. Genau, ist das geradeaus? Ja, nee, und das noch als kleine Anekdote zu meinem Berufsstand in der Augenheilkunde. Sonst ist bei mir tatsächlich eigentlich gar nicht so super viel passiert, weil ich die meiste Zeit halt in der Klinik war. Aber sonst gibt es halt auch momentan mit Lockdown und so nicht viel, was man eigentlich erleben kann.
Außerhalb der Arbeit, ja. Bei uns im Institut ist jetzt eine Abteilung komplett in Quarantäne, weil es da zwei positive Fälle gab. Wir müssen ja jetzt ja auch nach Landesverordnung im Büro, also sobald man jemanden in Präsenz trifft, FFP2-Masken tragen ab sofort. Cool ist tatsächlich, dass wir am Institut darauf Zugriff haben, auf welche. Also das bleibt dann nicht an uns kleben. Das finde ich sehr cool tatsächlich von einem Arbeitgeber wie dem Institut, dass dafür dann halt gesorgt ist. Ja, von daher wird sich das alles jetzt ein bisschen wahrscheinlich wieder verschärfen, aber für mich grundsätzlich nicht wieder ändern.
Ja, nee, das mit den FFP2-Masken, da muss ich sagen, bin ich mir gar nicht so sicher, inwiefern bzw. wie viele wir da von Arbeitgeber aktuell gestellt bekommen, weil die meisten von uns tragen tatsächlich welche, aber zum Beispiel ich und auch, ich kenne auch 2-3 andere, die halt privat sich besorgt haben und tragen, weil ich glaube, so flächendeckend werden wir gar nicht mit FFP2-Masken versorgt, wo ich wiederum sagen muss, finde ich irgendwie ein bisschen blöd, weil ich meine, gerade in der Augenheilkunde, wenn du an der Spaltlampe sitzt, da haben wir dann zwar auch an der Spaltlampe so ein Plexiglasschutz, der ist aber irgendwie, keine Ahnung, 50 mal 30 Zentimeter, also relativ klein.
Aber ihr müsst
klein.
Ja schon relativ nah an die Leute
eben,
ran.
Eben, und die sitzen dir dann auf, keine Ahnung, 20 Zentimeter, 10 Zentimeter gegenüber. Und was dann auch so eine Sache ist, ist zum Beispiel, dass, ich meine, die Masken sitzen ja gerade um die Nase rum, nicht hundertprozentig dicht. Und wenn du dann so eine Lupe vors Auge hältst, um dir die Netzhaut anzuschauen, ist ganz oft das Problem, dass einfach, wenn die Patienten atmen, was sie ja nun mal müssen, dir halt die Lupe beschlägt.
Was? Unverschämtheit.
Und dann siehst du halt auch wieder nichts. Deswegen ist auch ganz oft so, dass ich dann, wenn man irgendwie länger sich die Netzhaut anschauen will, dann muss dem Patienten sagen, ja, ziehen Sie zumindest mal die Maske unter die Nase, weil sonst siehst du halt einfach nichts. Und das ist dann wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so, da wäre eigentlich eine Versorgung vom Arbeitgeber mit FFP2-Masken für alle nicht verkehrt. Aber vielleicht kommt das ja auch noch. Oder vielleicht weiß ich auch einfach nur nicht, wo ich sie herkriege. Also ich trage momentan meine eigenen.
Der Punkt ist, den ich auch jetzt sehe, bei dem quasi flächendeckend, was so in den öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen, dass man jetzt da überall FFP2-Masken anziehen soll. Ich weiß auch nicht, wie sehr das halt quasi gerade die Versorgung von Gruppen wie halt Klinikpersonal mit der Versorgung von solchen Masken halt beeinträchtigt. Weil das wäre ja doch schon etwas wichtiger, als quasi den Leuten beim Einkaufen quasi da, wo ich immer selber vom Einkaufen sagen muss, die höchste Infektionsgefahr beim Einkaufen kommt nicht daher, dass die Leute die falschen Masken anhaben, sondern dass sie sich einfach dumm verhalten. Nämlich man könnte ja auch einkaufen gehen und Abstand halten, aber nein. Ja. Weißt du, wenn ich an ein Regal rein möchte, wo jemand gerade was rausnimmt, dann quetsche ich mich nicht neben denen an das Regal, sondern warte, bis der fertig ist und weggegangen ist. Aber es gibt sehr viele Leute, die so einfache Verhaltensgrundsätze wie das Abstand halten, also nicht dazu in der Lage sind, das einzuhalten.
Ja, das stimmt schon. Inwiefern da sozusagen jetzt, wie du schon gesagt hast, im Klinikpersonal oder sowas die Masken weggenommen werden, weiß ich jetzt gar nicht unbedingt.
Die Spekulation lohnt auch nicht, solange wir da keine
verlässlichen Zahlen haben. Ich glaube tatsächlich eher, dass, sage ich mal, wenn eine Unterversorgung besteht in Kliniken, dass es eher eine Kostenfrage ist, dadurch, dass einfach die Nachfrage so enorm gestiegen ist.
Also ja, aber das ist ja letztendlich immer das Problem.
Ja, wenn ich jetzt bedenke, zum Beispiel jetzt im Sommer oder Anfang Herbst, irgendwie September, Oktober, da hast du irgendwie so eine 20er oder 40er Packung FFP2-Masken, hatte ich mal geguckt gehabt, auf Amazon für, weiß nicht, irgendwie 80, 90 Cent oder so das Stück, also pro Maske bekommen. Und jetzt bist ja froh, wenn du mit dem Stückpreis unter 1,50 liegst. Das ist ja schon doch eine deutliche Steigerung und das summiert sich dann halt auch. Weil ich meine, idealerweise wäre es ja eigentlich so, wenn du jeden Tag eine neue Maske tragen würdest.
Aber Aktienkauftipp?
Ja, genau.
Medizinkramhersteller.
Medizinkramhersteller, ja. So sieht's aus.
Ja. Über den Stand der Impfung wollen wir nicht weiter.
Ach Gott, geh mir weg.
Ja,
was eine Farce.
Ja, okay, wir gehen einfach drüber hinweg.
Ja.
Ich habe mir noch notiert, Amtseinführung Biden. Es gab keine
großen Komplikationen. Ich fand es auch erstaunlich
ruhig. Ja, aus der QAnon-Ecke hat man nur gehört, dass sie alle ein bisschen verwundert war, dass der Trump nicht aus der Hecke gesprungen kam, alle verhaftet und aufgeknüpft hat.
Naja.
Weil da war man sich sehr sicher, dass das passiert.
Tja.
Aus mysteriösen Gründen, ich mache gerade wieder die Podcast-Anführungsstriche, nicht passiert.
Ja. Ich muss auch sagen, ich hätte tatsächlich damit gerechnet, dass man irgendwas an Störungen vielleicht mitkriegt. Jetzt nicht, dass irgendwie da wieder irgendjemand die Bühne stürmt oder sowas. Aber
das wäre auch nicht passiert.
Aber dass man irgendwie mehr auch von irgendwie Demonstrationen oder sonstigen Abseits mitbekommen hätte in der Presse. Ich meine, da gab es ja so ein paar, die gesagt haben, so finden wir kacke, aber ich
hätte ja, gut, da wirklich, das wird aber zum demokratischen
klar, absolut. Also. Aber ich hätte da tatsächlich mit mehr Terz nach der Erstürmung des Kapitols mitgerechnet. Aber ich meine, toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, ist ja besser so als anders.
Das stimmt.
Ja.
Okay, haken wir das damit ab?
Damit haken wir unseren allgemeinen Kram ab und wir gehen über zu unserer Tagesordnung. Der Dackel-Club-Tag. Das hört sich ja fast
an wie ein Aktionärstreffen bei der Lufthansa.
Alles für den Dackel, alles für den Club.
Oh Gott.
Ja, gut. Was hast du Schönes mitgebracht?
Ich habe tatsächlich als Paper mitgebracht, das heißt Hinter dem Schatten, habe ich es genannt. Und als
ich habe manchmal einen Schatten, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, oder?
Du hast manchmal einen Schatten?
Ach, kennst du das nicht, wenn du sagst, du hast doch einen Schatten, wenn einer ein bisschen ballerballer gerade ist?
Nee.
Kennst du den Ausdruck?
Das Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ah, okay, gut.
Man hat doch grundsätzlich einen
Schatten. Ja, erzähl einfach weiter.
Und als Causa Obscura habe ich Schwurbel Autopflaster mitgebracht.
Oh ja, ich glaube, ich weiß, worum es geht. Und das ist Premium-Schwurbel. Wenn man sich die Preise anguckt, wirklich Premium-Schwurbel, muss man eigentlich sagen.
Das stimmt, das stimmt. Sagen wir mal sehr lukrativ.
Ja, sehr lukrativ, ja. Ich habe als Paper mitgebracht, der Böse, der Bessere und der Gute.
Ja, okay, es ist zumindest schwarz, weiß und grau.
Ja, genau, so ungefähr. Wobei ich damit aufräumen werde und sagen werde, dass es alles eine Farbe eigentlich ist. dann ja. Ist im Prinzip an Anlehnung daran, habe ich mir nur eine Notiz gemacht, weil ich das noch erzählen wollte, weil ich das auch wieder so grandios bescheuert fand, muss ich sagen, die zu wenig Zuckerlimo.
Oh, ich glaube, das habe ich auch gehört. Ich glaube, das war bei Extra 3 oder so.
Ja, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich es her hatte, aber ja, egal, kommen wir nachher zu. Ja. Und als Causa Obscura habe ich mal den Fall genannt Deckel drauf. Und ganz zum Schluss habe ich wieder den humoristischen Rauskehrer dieser Folge. Yes.
Ich bin gespannt.
Ja. Soll ich dann anfangen oder willst du anfangen? Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht.
Wir machen das ja eigentlich immer so, ne? Dann eigentlich, ja, ist egal.
Gut, dann fange ich einfach mal an. Also, ich habe das Ganze ja, wie gesagt, genannt der Böse, der Bessere und der Gute.
Und 50 Shades of Grey.
Nein, das machen wir jetzt nicht.
Ach so.
Worum es hier geht, ist, da bin ich auch so ein bisschen drauf gekommen, tatsächlich durch jetzt meine neue Stelle in der Augenheilkunde. Und zwar geht es um Zucker. Und zwar ist es insofern, bin ich darauf gekommen, jetzt mit der Augenheilkunde, weil Diabetes sich halt auch relativ, ja, schnell kann man eigentlich nicht sagen, aber sich auch zum Teil, je nachdem wie ausgeprägt und wie gut eingestellt dann der Blutzucker ist, sich durchaus dramatisch an der Netzhaut und dann eben entsprechend auch mit der Sehkraft manifestieren kann. Und da habe ich dann zufälligerweise vor kurzem erst einen ganz interessanten Beitrag gelesen, da von der Seite DocCheck, wo ich auch mal meine Causa Obscura-Fälle her habe, wo es eben um die Sache mit dem Zucker ging und die so ein bisschen, sage ich mal, auch mit Missverständnissen aufräumt, um die ganze Sache. Wie es zu dem Titel gekommen ist, dazu komme ich später. Erstmal jetzt so generell die Sache, Zucker nimmt jeder zu sich, ist auch in Maßen wichtig für unseren Körper, weil wir daraus...
Und lecker.
Und lecker, genau. Weil wir daraus ja einen nicht unwesentlichen Teil unserer Energie, sage ich mal, auch gewinnen einfach. Und auch eine Sache, die mir dann beim Durchlesen von diesem Artikel aufgefallen ist, im Medizinstudium, wenn man das nicht, sage ich mal, freiwillig vertieft, wird so Diabetes und generell Ernährung relativ knapp eigentlich behandelt, muss man
gestehen. Und eigentlich... Das ist ja schon seltsam, weil eigentlich ist das ja schon vor allen Dingen mittlerweile gesellschaftlich schon eins der größeren Probleme. Fehlernährung
Also
Diabetes
und sowas. Also alles, was Diabetes, sage ich mal, lernst du so viel, wie du, also das Volumen, was du über Diabetes lernst, ist, sage ich mal, ausreichend, würde ich mal sagen, für wenn du eben nicht speziell Innere in Richtung Diabetologie und Endokrinologie machen möchtest. Dafür reicht es dann so für das Grundverständnis der Therapie und der Folgen, sage ich mal. Aber was, finde ich, wirklich zu kurz kommt, ist so ein bisschen der Ernährungsfaktor dazu. Weil das ist ja, also allein mit der Ernährung kann man viel präventiv machen, nicht nur in Bezug auf Diabetes, sondern auch auf andere Sachen. Und da geht es jetzt erstmal, also wollte ich jetzt erstmal klären sozusagen, Zucker ist halt nicht gleich Zucker. Ich meine, dir wird das wahrscheinlich bewusst sein, aber grundsätzlich muss man verschiedene Arten von Zucker unterscheiden. Und zwar gibt es einmal in Anführungszeichen den echten Zucker, dann hat wahrscheinlich jeder schon mal das Wort Zuckeraustauschstoff gehört. Und was auch noch unterschieden wird, sind dann eben die Süßstoffe. Unter Zucker, also der echte Zucker, das sind halt alles Sachen, wo du auf einen, also dazu zählt einmal der normale Haushaltszucker, aber auch sowas wie Frucht- oder Traubenzucker gehören halt zu den echten Zuckern und die haben einen Nährwert von 4 Kilokalorien pro Gramm. Das ist so der Standard. Und bei der Süßkraft wird immer im Prinzip als Referenz der normale Haushaltszucker genannt, mit einer Süßkraft einfach von 1. Also das ist eine einheitslose Maßeinheit, die Süßkraft, weil die einfach im Verhältnis zum normalen Haushaltszucker gesetzt wird.
Das Nahrungsmittel-Äquivalent von Vergleichstonnen TNT.
Ja, genau, sozusagen. Genau. Und zum Beispiel, was ich auch gar nicht so wusste, aber was mir durch diesen Artikel gezeigt wurde, ist, wie gesagt, wenn Haushaltszucker eine Süßkraft von 1 hat, ist zum Beispiel Fruchtzucker hat eine Süßkraft von 1 bis 1,8. Also obwohl das...
Und der ist süßer.
Genau, der wird süßer wahrgenommen, wohingegen zum Beispiel Traubenzucker 0,5 bis 0,8 hat.
Ah, ich hatte jetzt... Also okay, also wäre es ganz clever, wenn du, sagen wir mal, kalorienbewusst Zucker essen möchtest, Fruchtzucker zu essen, weil du da mehr Süßkraft pro Kilokalorie bekommst.
Genau, sozusagen, kann man so sagen.
Okay.
Dann zu den Zuckeraustauschstoffen. Was sind überhaupt Zuckeraustauschstoffe? Das sind meistens, gehören sie zu der Stoffklasse der Alkohole tatsächlich, weil die halt eine OH-Gruppe in ihrem Molekül drin haben. Und also was zum Beispiel dazugehört, ist Sorbit oder Sorbitol oder Mannitol. Und dann gibt es ganz viele verschiedene, noch Xylit, Erythrit, alles Sachen, die man vielleicht schon mal gehört hat bei Kaugummis oder sonstiges.
Xylit ist in Kaugummis drin, ne?
Genau, sehr häufig.
Ich meine, das hätte ich nämlich schon mal gehört.
Ja, und wie gesagt, das sind meistens irgendwelche Kohlenstoffverbindungen mit noch so einer OH-Gruppe oder mehreren OH-Gruppen dran, die meistens tatsächlich sogar eigentlich durch Zufall entdeckt wurden, dass sie halt nicht gesundheitsschädlich sind und süß schmecken. Die haben alle eine, sage ich mal, ähnliche Süßkraft. Das bewegt sich so zwischen 0,5 und 1. Also bezüglich der Süße gewinnt man da eigentlich nichts im Vergleich zum normalen Zucker. Aber sie haben alle die Eigenschaft, dass sie weniger Kalorien haben. Also so hier Sorbitol, Mannitol, Xylit und so weiter, die haben alle in Anführungszeichen nur 2,4 Kilokalorien pro Gramm. Also nicht ganz die Hälfte. Wodurch man da schon mal, sage ich mal, ein bisschen an Kalorien einsparen kann. Was jetzt halt noch als dritte Kategorie von Stoffen kommt, sind die Süßstoffe. Und da sparst du dann halt wirklich, weil es halt einige gibt, die einfach 0 Kilokalorien pro Gramm haben, aber halt auch nicht alle. Und das ist ein häufiges Missverständnis. Süßstoffe sind nicht zwangsläufig kalorienfrei, weil zum Beispiel Aspartam, kennt wahrscheinlich jeder, hat auch 4 Kilokalorien pro Gramm. Der große Unterschied ist nur, dass es halt eine Süßkraft im Vergleich zum Haushaltszucker von 100 bis 200 hat. Das bedeutet, du brauchst halt einfach viel, viel weniger für die gleiche Süße. Und dadurch hast du letztendlich dann auch eine Kalorienersparnis. Aber eben ist es auch nicht komplett frei von Kalorien. Und zum Beispiel gerade bei Aspartam ist es so, also Aspartam ist ein Dipeptid, also besteht aus 2 Aminosäuren, die letztendlich für den süßen Geschmack sorgen. Und das alles, wo Aspartam zum Beispiel drin ist, wird draufstehen, hat vielleicht auch schon mal jemand gesehen, enthält eine Phenylalaninquelle. Steht oft im Kleingedruckten bei so Zutaten und so weiter. Weil Phenylalanin ist eine Aminosäure, die bei der Phenylketonurie, einer Erbkrankheit, Probleme machen kann. Und Leute, die diese Erkrankung haben, dürfen keinerlei oder so wenig wie möglich nur Phenylalanin zu sich nehmen. Und für die ist dann dieser Hinweis interessant. Und die dürfen zum Beispiel auch keine Sachen eben mit Aspartam drin zu sich nehmen. So viel erstmal zu den Grundbegriffen Zucker, Zuckeraustauschstoff und Süßstoff. Dann muss man aber die Zucker selber auch nochmal ein bisschen unterteilen, weil es gibt nämlich Einfach-, Zweifach- und Mehrfachzucker, die relevant sind. Einfachzucker sind relativ schnell zusammengefasst. Das ist einmal die Glucose, das ist der Traubenzucker, die Fructose, das ist der Fruchtzucker. Dann gibt es noch Galactose, das ist auch ein Molekül, das sieht der Glucose sehr ähnlich, hat nur, glaube ich, sogar an einem C-Atom anders konfigurierte funktionelle Gruppen dran. Wird auch Schleimzucker genannt, was ich tatsächlich
ein bisschen
genau, eklig finde. Und Galactose und Glucose zusammen, wenn die sich zu einem Zweifachzucker verbinden, ist das unsere Laktose, also der Milchzucker. Da nehmen wir sozusagen die meisten Mengen Galactose zu uns. Und dann gibt es noch als Einfachzucker, was ich tatsächlich sehr bisher noch nie gehört habe, ist die Tagatose. Das kommt wohl in ganz geringen Mengen auch in Milch vor.
Wenn du das sagst.
Ja, sage ich. Dann die Zweifachzucker, das sind, sage ich mal, die Zucker, mit denen wir im Alltag ja mit am häufigsten, sage ich mal, Kontakt haben oder die wir am ehesten als Zucker wahrnehmen. Einmal die Saccharose, ist unser stinknormaler Haushaltszucker, bestehend aus einem Molekül Glucose und einem Molekül Fructose. Also sprich unser Rüben- und Haushaltszucker. Und die beiden Moleküle sind dann eben verbunden. Dann gibt es noch den sogenannten Invertzucker. Das ist letztendlich nichts anderes als ein Gemisch aus Glucose und Fructose. Und das wird meistens als Sirup oder als Creme, dann auch als Kunsthonig bezeichnet, in der Lebensmittelindustrie einfach benutzt, weil es gut zu handeln ist. Ähnlich ist es mit der Isomaltulose. Das ist auch ein Glucose-Fructose-Gemisch, was enzymatisch aus unserem Haushaltszucker gewonnen wird. Und auch dem Honig, sage ich mal, ähnlich kommt vom Geschmack und von der Süße her und kommt auch in natürlicher Form, sage ich mal, in Honig und Zuckerrohr vor. Dann gibt es noch die Maltose, auch Malzzucker genannt. Das ist ein Abbauprodukt der Stärke, also von Getreide zum Beispiel, und kommt auch in Broten oder sowas ganz natürlich vor und sorgt da unter anderem für die Dunkelfärbung beim Backen. Das sind einfach zwei zusammengebundene Glukosemoleküle. Dann die Laktose, das ist halt der Milchzucker, da habe ich ja eben schon gesagt, dass es Glukose und Galaktose ist. Und dann gibt es noch die Isoglukose, das ist auch wieder ein Glukose-Fructose-Gemisch, was aus Mais- und Weizenstärke gewonnen werden kann und auch eigentlich nur in der Lebensmittelindustrie, sage ich mal, relevant ist. Was, sag ich mal, interessanter ist, aber von dem Otto-Normalverbraucher gar nicht so als Zucker wahrgenommen wird in der Regel, sind die Oligo- und Polysaccharide. Also das sind alles Zucker, die aus, also Oligo ist, wenn mich mein Hirn nicht täuscht, bis 8 Einzelmoleküle, die verbunden sind, und Poly eben entsprechend mehr, also über 8 und mehr. Und dazu gehört zum Beispiel die Stärke, dann noch das Pektin, das in Zellwänden drin ist von Früchten und so weiter. Dann zum Beispiel, was auch ganz lustig ist, Chitin, woraus unsere Haare sind oder auch die Panzer von Insekten und so. Das zählt auch zur Gruppe tatsächlich der Polysaccharide. Dann die Zellulose, also
Papier.
Genau, Papier und Gras, sage ich mal. Und dann gibt es noch, was sehr relevant ist, Glykogen. Das ist eine Aneinanderkettung von ganz vielen Glukosemolekülen und das ist sozusagen die Speicherform für Glukose von unserem Körper. Das ist im Prinzip.
Wollte ich mich hier gerade sagen, weil was ich mich noch erinnere, ist, dass halt diese Polysaccharide kann der menschliche Körper nicht oder nur schwer aufspalten. Zum Beispiel die ganzen Pflanzenfresser, die Wiederkäuer wie Kühe oder sowas, die können das aufbrechen, Stärke und Zellulose, aber der menschliche Körper kann das nicht verwerten.
Jein, also Stärke können wir auch verwerten. Dafür haben wir ja in unserem Körper die Amylasen im Speichel unter anderem. Also Stärke können wir komplett verwerten. Aber richtig, zum Beispiel die Zellulose, also es kommt immer darauf an, im Prinzip, welche Bindung zwischen Molekülen vorliegt. Es gibt Bindungsarten, die wir spalten können und es gibt Bindungsarten, die wir nicht spalten können. Wir können auch die Zellulose zu einem gewissen Teil, sage ich mal, spalten, aber nicht so weit, dass wir es aufnehmen können. Und da ist nämlich der Punkt, weil der Körper ist nur in der Lage, Monosaccharide, also einzelne Moleküle aufzunehmen. Wir nehmen zwar auch die Saccharide, zum Beispiel unseren Haushaltszucker oder eben stärker als Polysaccharid zu uns, aber das wird alles im Magen-Darm-Trakt komplett kleingehackt auf Monosaccharid-Ebene und erst dann kann es aufgenommen werden. Und deswegen ist Zellulose als Ballaststoff eben auch bezeichnet, obwohl es eigentlich auch ein Zucker ist, weil der eben uns unverändert wieder verlässt, weil wir einfach nichts damit anfangen können im Vergleich zu einer Kuh zum Beispiel. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der böse Zucker, was ist der bessere und was ist der gute Zucker?
Ah, weil da jetzt wird ja ein Schuh draus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie da jetzt weiterkommen. Okay.
Genau, weil da ist ja oft so, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen, sage ich mal, zu und auch sehr viele Missverständnisse. Und ich gebe jetzt einfach mal die Frage an dich weiter. Ne? Wenn du jetzt im Supermarkt bist, ne? Oder sagen wir mal im Reformhaus, und du hast dann im Regal einmal halt die Tüte stinknormalen weißen Haushaltszucker stehen, Dann hast du dann noch halt den braunen Rohrzucker daneben stehen. Und was jetzt momentan ja relativ in Anführungszeichen neu auf dem Markt ist, hast du daneben nochmal eine Tüte, auch mit einem braunen Zucker drin. Das ist der Kokosblütenzucker.
Also ich hatte jetzt noch Stevia oder sowas im Kopf.
Das ist ja ein Süßstoff, kein Zucker.
Ich habe keine Ahnung. Ich kaufe den also normalen Zucker.
Also ich wollte gerade fragen, was würdest du sagen, ist der gesündeste?
Ach komm, das ist jetzt wieder so, weil man würde jetzt ja von der landläufigen Meinung davon ausgehen, wenn man den fancy Öko-Bio-Kram, diese Kokosapsche kauft, das ist ganz toll und damit tut man sich was Gutes und mit dem stinknormalen, raffinierten Haushaltszucker, das ist ganz böse. Aber da du mich so fragst, ist es wahrscheinlich exakt umgedreht. Oder vielleicht nicht ganz und der Rohrzucker ist noch ein bisschen, ich mag braunen Rohrzucker eigentlich sehr gerne, weil der schmeckt noch ein bisschen anders. Ja. Aber das hat ja nichts mit gesund zu tun. Also ich versuche, Zucker generell zu vermeiden, aber
okay. Ja, und da machst du es eigentlich auch schon richtig, sage ich mal. Weil, aber du hast genau richtig gesagt, so in der allgemeinen Wahrnehmung ist so der weiße Haushaltszucker ist der böse Zucker. Ja, damit wird alles Schlechte...
Das kriegen wir doch schon immer eingetrichtert.
Genau, damit wird alles Schlechte, was irgendwie mit Zucker in Zusammenhang steht, wird dann mit diesem weißen Haushaltszucker verbunden. Dann der braune Zucker, den man schon mal kriegt, der ist okayer, würde ich sagen. Der wird schon eher mal toleriert. Oder wenn du einem, der, sage ich mal, sagt, ich möchte mich bewusster ernähren und du dem halt den weißen und den braunen hinstellst, abgesehen jetzt vielleicht von der geschmacklichen Präferenz, würden, glaube ich, mehr Leute tatsächlich zu dem braunen greifen. Und jetzt seit neuestem oder seit kurzem gibt es halt bei uns auch häufiger diesen Kokosblütenzucker. Und der ist auf einmal super gesund. Irgendwie so in der Wahrnehmung. Ja, den gibt es auch nicht im normalen Supermarkt in der Regel, sondern halt nur so Reformhaus oder so Bioläden und sowas.
Wer geht denn da einkaufen?
um das Ganze jetzt vorweg schon mal abzukürzen, es ist alles gleich schlecht. Letztendlich steckt nämlich in allen drei Formen, egal welcher, es ist alles Saccharose. Alles ja. Der gleiche. Okay. Haushaltszucker. Und es ist auch nichts gesünder an dem einen oder dem anderen. Also es ist alles gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem, wie man es halt sehen will.
Mir wäre das auch jetzt bis jetzt nicht ganz klar, warum das eine besser oder schlechter sein soll als das andere, weil der eine Zucker wirkt ja dann nicht giftig und als der andere. Das so, funktioniert das ja nicht.
Nee, genau. Und das ist halt so ein oft häufiger Trugschluss einfach an der ganzen Sache. Dass Leute denken, der weiße Haushaltszucker wäre halt einfach schlecht. Ich meine, ja, wenn man zu viel davon isst, ist er schlecht. Aber auch wenn du die gleiche Menge von dem Kokosblütenzucker isst, ja, ist er auch schlecht.
Sagen, das solltest du auch nicht unendlich reinschaufeln.
Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, ja, der Fruchtzucker, der ist gut. Und da muss man aber auch direkt wieder auf die Bremse treten eigentlich, weil... das stimmt so auch nicht. Das ist letztendlich auch einfach nur ein Zucker. Genau, er ist nur auf eine, sage ich mal, andere Art und Weise schlecht, sage ich mal. Weil, also einmal hast du natürlich, da muss man, sage ich mal, dem Fruchtzucker, der Fructose schon, sage ich mal, einen Bonuspunkt geben. Wenn du ihn in Form von Früchten zu dir nimmst, ist es insofern halt gesünder, weil halt einfach die Früchte mit ihren sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und so natürlich gesünder für den Körper ist. Das lässt sich gar nicht abstreiten. Aber wenn du ein Kilo Weintrauben isst, nimmst du trotzdem relativ viel Fruchtzucker einfach zu dir und der Zucker an sich wiederum ist halt dann auch wieder schlecht. Ja. Da kann man halt nichts dran schönreden.
Also, was man ja eigentlich festhalten kann, dem Zucker wird Unrecht getan, weil er wird nur gut oder schlecht dadurch, mit was er in Verbindung zu dir kommt, quasi.
Ja, genau. Und das ist halt der Knackpunkt an der Sache. Und weshalb der Fruchtzucker auch, sag ich mal, fälschlicherweise als gesünder oder auch besser für Diabetiker wahrgenommen wurde über lange Zeit, ist, dass er einen etwas anderen Weg im Körper nimmt, weil wenn du Glucose, also einen Traubenzucker zu dir nimmst, der wird halt im Darm resorbiert und dann insulinabhängig verstoffwechselt. Das bedeutet, der geht ins Blut, dadurch steigt der Blutzuckerspiegel und durch einen gestiegenen Blutzuckerspiegel wird Insulin ausgeschüttet und das Insulin sorgt dafür, dass dann der Zucker eben in die Körperzellen aufgenommen wird. Und da dann, wenn eben zu viel im Angebot ist, zum Beispiel auch in Form von Fett oder so gespeichert wird. die Fructose, also der Fruchtzucker, ist insulinunabhängig. Wird auch im Magen-Darm-Trakt resorbiert, wird dann aber in der Leber komplett im Prinzip von der Leber aufgenommen und dort dann schon verstoffwechselt in einmal Glycerin, was als Rückgrat für die körpereigene Fettherstellung genutzt wird, oder wird dann zu späteren Zeitpunkten erst dem Zuckerstoffwechsel im Körper zugeführt. Aber Fructose sorgt insofern nicht direkt für eine Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Das stimmt insofern schon. Aber wenn du halt übermäßig Fruchtzucker zu dir nimmst, dann führt das dazu, dass du einmal im Blut erhöhte Blutfette hast, also die Triglyceride in deinem Blut steigen dann dadurch, weil das eben, wie gesagt, zur Bildung von Glycerin führt. Und wenn der Körper versucht natürlich, das aus dem Blut fernzuhalten und versucht, das möglichst in der Leber zu speichern und zu verstoffwechseln, führt das dann auf Dauer auch zu einer Fettleber, was dann wiederum auch nicht gut ist. Es sorgt dann zwar, also hast dann keine Insulinprobleme in Anführungszeichen, aber hast dafür dann eine Fettleber, was jetzt ja auch nicht wirklich zuträglich ist.
Du hast im Prinzip das Problem. Je länger ich mit dir immer spreche, habe ich das Gefühl, das Leben ist generell tödlich.
Ja, wie man so schön sagt, das Leben ist eine Krankheit, die in 100% der Fällen tödlich endet.
Aber es hilft ja nichts, ne?
Nee, eben. Und deswegen hat man mit dem Fruchtzucker eigentlich das Problem nur verschoben. Und deswegen gibt es in dem Vergleich von Traubenzucker und Fruchtzucker eigentlich streng genommen keinen Gewinner in dem Sinne.
Du kannst dir dann aussuchen, was kaputt gehen soll.
Sozusagen. Und ja. Wenn man halt Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann macht es Sinn, in Anführungszeichen Sinn, sie halt als Mehrfachzucker, also zum Beispiel in Form von Stärke oder so, zu sich zu nehmen, weil einfach die in Lebensmittel, also die Stärke ist halt in Lebensmitteln drin, die auch mehr sättigen. Und dadurch, dass es erst vom Körper noch eben diese langen Ketten zerlegt werden müssen, steigt der Blutzuckerspiegel auch etwas langsamer und nachhaltiger. Und dadurch ist es zwar auch immer noch Zucker letztendlich, aber etwas besserer schonenderer Zucker. Ja, schonender. Ich würde nicht besser sagen, aber schonender.
Nee, ich wollte jetzt wieder auf deinen Titel zurückkommen. Ja. Aber ja. Aber das ist ja das auch, was mir so nachhalt, wenn man mir das so gesagt hat, quasi, dass das besser ist, weil das diese kurzkettigen Zucker immer sofort ins Blut gehen und dann halt abgebaut werden müssen. Also diesen Zuckerpeak, wenn du jetzt diesen Spiegel im Blut angucken willst, und bei langkettigeren Zuckern, das heißt über eine längere Zeit, braucht dieses klassische Kartoffeln machen länger satt als Nudeln.
Ja, genau. Das ist ähnlich, sage ich mal. Ja, und um mit dem Kokosblütenzucker-Mythos noch aufzuräumen,
weil ich wusste gar nicht, dass es einen gibt.
Ja, das schön, ist was ich immer lerne. Was mich so ein bisschen auch an der Sache aufregt. Also letztendlich ist es einfach der. Das ist einfach der Nektar aus den Blüten von der Kokospalme oder auch von anderen Palmen kann das genommen werden.
Das bringt mich auf die Palme.
Genau. Und letztendlich wird er dann halt eingekocht, sodass du halt auch den Kristallzucker hast. Und das ist auch einfach Saccharose. Also genau das gleiche wie unser weißer Zucker. Der wird allerdings beworben mit, er ist so viel gesünder, weil Vitamine und bla und so.
Das wollte ich mich jetzt gerade fragen. Was ist der Plot-Twist da dran? Warum verkauft sich das?
Ich glaube einmal einfach, weil es ein anderer Name ist nochmal. Weil Kokosblütenzucker ist nicht gleich
Haushaltszucker. Beim Alnatura, das durfte ich nicht sagen. In den Regalen macht sich das wieder gut, wenn man das mit seiner Haferkleie zusammen kaufen kann.
Ja, genau. Und
wie war das mit dem Polemisieren?
Ja. Nee, und wie gesagt, wird dann beworben mit von wegen Vitamine und so. Ja, Vitamine sind da drin. Aber damit du wirklich einen Benefit davon hast, müsstest du so viel von dem Zucker futtern, dass das Schlechte vom Zucker die Vitamine im Prinzip wieder wettmacht. Also es ist einfach ein teurer Ersatz für den stinknormalen Haushaltszucker.
Wenn man den geschmacklich lieber mag. Ja, ich wollte gerade sagen, trotzdem wollen wir hier niemandem verbieten, den zu kaufen, wenn er das möchte.
Genau, also ich meine, ja, er schmeckt anders, er ist ähnlich wie halt auch der braune Zucker, der schmeckt ja auch so ein bisschen karamellig, wenn man das geschmacklich einfach lieber mag. Fair enough, jeder kann machen, was er will, aber es darf sich keiner jetzt denken, dass nur weil der braun ist oder nur weil der Kokosblütenzucker heißt, wäre es gesünder. Nein, es ist alles ein und dasselbe Molekül, was letztendlich für die Süße sorgt.
Das ist ein tolles Thema, was du jetzt hattest. Das ist mal sehr nah am Leben dran.
Ja, dachte ich mir nämlich auch. Und demnach ist es halt so, wenn man gesünder sich ernähren will, geht es nur darüber, dass man auf Zucker halt einfach verzichtet oder zumindest Zucker bewusster zu sich nimmt einfach.
Ja. Und sich generell bewusst ist, wo das alles drin ist und was für rauen Mengen. Also,
ja, eben, genau.
Jeder kennt halt immer diese Bilder mit diesen aufgestapelten Zuckerwürfeln, wo drin ist.
Und bezüglich der Süßstoffe hatte ich überlegt, ob ich da auch noch drauf eingehen soll, aber das hatte ich eigentlich ja schon mal relativ ausführlich in einer Folge zuvor behandelt gehabt. Und ich habe auch extra nachgeguckt, das war nämlich Folge Nummer 3 mit dem Titel Künstliche Küche. Da habe ich schon relativ viel zu Süßstoffen erzählt gehabt. Deswegen, wer noch was zu Süßstoffen wissen möchte, kann dann in Folge 3 einfach nochmal reinhören. Da ging es ja auch schon viel darum, wie gesund oder ungesund die sind. Einmal da zwar mehr mit Bezug auf Kinder noch, aber auch generell lässt sich das natürlich übertragen.
Jetzt machen wir das schon ein Jahr und ich vergesse schon, was wir alles hatten. Irgendwann machen wir nicht
mehr. Ja, für deine Themen könnte ich dir das auch nicht sagen. Für meine, da erinnere ich mich noch.
Das schaffe ich weiß ich noch. Das für meine auch nicht.
Das ist dann wiederum schlecht.
Ich habe jetzt schon ein paar Mal immer nachgerissen. Das kam mir irgendwie bekannt vor.
Ja, das hatte ich aber auch schon ein paar Mal. Zum Glück bisher, glaube ich, nicht wiederholt.
Und es hat direkt noch niemand gesagt, dass wir was verdoppelt, dass wir was doppelt haben.
Genau. Und jetzt noch sozusagen direkt als Nachschuss, weil ich mir das nur als Notiz gemacht hatte und nicht als eigenes Thema, mit der zu wenig Zuckerlimo.
Das schiebst du jetzt direkt hinterher.
Genau,
okay.
Weil das halt zu dem Zuckerthema passt.
Ja, das passt wunderbar.
Und zwar gibt es seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, irgendwie ein, zwei Jahren, so gefühlt zumindest, vielleicht auch ein bisschen länger, gibt es eine Limo-Marke namens Lemonade, also mit AID am Ende geschrieben, in diese relativ rundlichen Glasflaschen. Mhm. Und das war so lustig, da habe ich jetzt einen Beitrag im Fernsehen eben gesehen und die hatten am Anfang, hatten die einen echten Rechtsstreit, auch mit dem, ich weiß gar nicht, wie sie das genau nennt, irgendwie Bundesamt für Lebensmittelschutz oder sonst irgendwas oder Ernährung, bla bla. Auf jeden Fall wurden die tatsächlich abgemahnt, weil die in Laborproben zu wenig Zucker drin hatten. Und das war eigentlich...
deshalb durften sie sich nicht Limo nennen.
Genau, weil die hatten halt als Ziel sich gesetzt, okay, wir wollen halt eine Limo machen mit weniger Zucker, die gut nach Limo schmeckt, aber halt mit nicht irgendwie hier den, keine Ahnung, wie viel Gramm Zucker in so einem 100 Milliliter Cola drin sind, irgendwie 20 Gramm oder so. Und die haben eben keine künstliche Süße zugesetzt, sondern halt auf die natürliche Süße gesetzt. Und ich finde, die schmeckt auch gut. Ist halt ein bisschen teurer, aber ich finde sie lecker.
Jeder, wie er mag.
Genau.
Wir sind wieder bei dem Thema.
Genau. Und die wurden, wie gesagt, abgemahnt, dass sie sich halt nicht Limo nennen dürfen, weil nach deutscher Gesetzgebung darfst du ein Getränk nur Limo nennen, wenn es einen Zuckergehalt von mindestens 7 Gramm pro 100 Milliliter hat.
Ja, und wie sollen sie es jetzt nennen? So klassisch, wie man das macht, nicht Döner, sondern Drehspieß-Döner-Art oder nicht Wiener Schnitzel, sondern Schnitzel-Wiener-Art. Ist das dann ein fruchthaltiges Erfrischungsgetränk Limo-Art oder was?
ich glaube tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe dann, weil ich das nur so mit einem aufmerksamen Auge mir angeschaut hatte, diesen Bericht, habe ich gar nicht mitbekommen, wie dieser Rechtsstreit letztendlich ausgegangen ist. Ich glaube, daher kommt es, dass sie sich auch mit dieser komischen Schreibweise Lemonade nennen.
Also wird ja geschrieben
Lemonaid. Also ausgesprochen im Prinzip.
Lemonade.
Genau, also ausgesprochen wie halt die normale Limonade, aber anders geschrieben. Ich glaube, das war dann so der Twist an der Geschichte.
Wirklich.
Aber auch wieder so bescheuert, ne? Da versucht
ja, da
einer
kann man
was
nicht mehr
besser
von
zu machen.
Verbraucherschutz sprechen,
nee,
oder?
Eben, da versucht einer ein Problem zu lösen und kriegt dann wieder unnötig Knüppel zwischen die Beine.
Die böse Zuckerlobby.
Ja, die böse Zuckerlobby. So sieht's aus. Gut, jetzt bin ich mit meinem Zuckerthema aber auch am Ende und habe auch schon relativ lange gequatscht und jetzt bist du dran mit deinem
ja, aber
hinter
es war,
dem
ich
Schatten.
Fand's, sagen wir mal, sehr erhellend, haha.
Schatten, haha, hell.
Ah, guck mal, da ist jemand verstanden.
Ja, dann erhell mal meinen Schatten.
Und zwar habe ich mir diesmal rausgesucht ein Paper aus vom MIT, aus Cambridge, Massachusetts, von Connor Henley, Tomohiro Meda, Tristan Swedish und Ramesh Raska. Das heißt Imaging Behind Occultas Using Two Bounce Light. Und was das beschreibt, ist, dass sie ein
hüpfendes Licht.
Ein Verfahren entwickelt haben, diesmal tatsächlich ohne irgendwelche nennenswerten neuronalen Netze oder KI oder sowas. Wahrscheinlich könnte man das auch so machen. So, es ging einfach um die Verfahrensweise, wie man das am besten detektiert und misst und erstellt. Nämlich ein Bild zu erstellen von einem Gegenstand, den man nicht sieht. Nur anhand seines Schattens. Also darfst du es so vorstellen, hast eine Lichtquelle, eine Wand, da steht was hinter und dann wieder eine Wand so an der Seite. Und dann halt durch einen Spiegel wird die Lichtquelle halt um die Wand rumgeleitet und fällt dann halt auf den Gegenstand hinter der Wand. Und dann wirft das halt einen Schatten an eine andere Wand, den man dann halt sehen kann. Und jetzt ist es halt ja so, dass du dann daraus halt zurückrechnen musst, wie dieser 3D-Körper aussieht. Weil der Schatten auf der Wand ist halt logischerweise nur 2D. Eine 2D-Skizze. Und du willst halt wissen, was da hinten rauskommt. Warum finde ich das so cool? Oder was könnte da so cool dran sein? Eine Idee?
Ich bin gerade überlegen, wofür das sinnvoll sein könnte. Ich hatte als erstes, als du irgendwas erzählt hast von wegen mit hier um die Ecke wieder darstellen, habe ich als erstes an so Tarnkappentechnologie gedacht, aber das war dann, bevor das mit dem Schatten ins Spiel kam.
Ach so, ja.
Wofür kann man das nutzen? Keine Ahnung.
Naja, also was mir als erstes wieder eingefallen, was sie hier auch aufgeführt haben, ist natürlich fürs autonome Fahren ganz interessant. Wenn du zum Beispiel auf einer Autobahn unterwegs bist und vor dir ein Lastwagen fährt und davor eventuell ein anderes Auto fährt, das könnte ja, wenn du den Lastwagen überholst, ausscheren und quasi mit dir kollidieren. So könnte man halt da Dinge erspähen, die quasi sich in deinem Weg befinden könnten, alleine um so prädiktiv im Voraus eine Routenplanung zu vollführen. Tatsächlich haben sie aber auch noch angeführt, dass es eventuell sein könnte, dass man das halt für spezielle Polizeieinsätze zum Beispiel oder eben Einsätze generell von Rettungskräften benutzen kann, wenn man halt ein Gebäude hat oder Räume hat, wo man nicht reinsehen kann oder wo man nicht hintergucken kann. Und so könnte man das halt dann indirekt halt da reinschauen und sehen, was sich dahinter befindet, ohne dann halt den Kopf reinstecken zu müssen. Oder wenn man es halt auch nicht mal kann. Wir haben jetzt als Beispiele halt tatsächlich diesen Polizeieinsatz, wenn man halt quasi um die Ecke gucken muss, aber es nicht kann, aufgeführt. Oder halt, wenn du eine verschüttete Person zum Beispiel in einem zusammengestürzten Gebäude oder so suchst, weil das ist ja sowieso momentan immer so, dass du das explorativ machen musst, das heißt, du räumst immer mehr Schutt und Sachen beiseite und versuchst dich vorzuarbeiten, das birgt ja immer die Gefahr, dass Trümmerteile nachrutschen können oder sich verschieben können, weil das ja ein sehr instabiles Ding ist, wenn das halt zusammengestürzt ist. Und so könnte man halt die Lage der Person in dem Trümmerhaufen erstmal quasi verifizieren und dann sich einen Plan überlegen, wie man da möglichst gefahrlos hinkommt für sich und die Person, die da drin liegt.
Macht für mich alles absolut Sinn. Ich habe aber wirklich gerade 0,0 einen Hauch einer Ahnung, wie man das anstellen könnte, dem Schatten das zu rekonstruieren.
Ja, der Punkt ist ja schon, warum du wahrscheinlich jetzt aufstutzt, wie das möglich ist, ist ja, du hast eine 2D-Ansicht von einem Objekt, das dreidimensional ist, und vor allen Dingen hast du noch quasi so eine leichte Verschiebung, weil das fällt ja in einem Winkel da drauf und somit hast du dann auch quasi in der 2D-Ansicht eine Verschiebung. Und das haben sie halt dann so gelöst, dass sie halt nicht nur entweder haben sie halt mehrere Lichtquellen, die quasi aus verschiedenen Winkeln über einen Spiegel das Bild, also den versteckten Gegenstand, anleuchten. Und somit erhältst du dann halt quasi ein Schattenbild, das halt nicht nur Vollschatten und Licht hat, sondern halt auch diffuse Zwischenzustände, die du dann halt tatsächlich auswerten kannst. Da komme ich später noch zu, wie sie das machen. Oder sie bewegen die eine Lichtquelle halt einfach. Und dann kennst du das ja auch wie aus dem Schattenspiel. Dadurch, dass sich das Objekt nicht bewegt, sondern nur die Lichtquelle, bewegt sich hier der Schatten auf eine spezielle Art. So. Und wie machen sie das dann? Also man könnte das natürlich auch andersrum machen. Man könnte die Lichtquelle konstant halten und das Objekt bewegen.
Ja, ist aber in der Realität unpraktikabler.
Also es macht halt keinen Unterschied. Und wie sie das machen, ist halt, sie berechnen ein Volumen, und schneiden damit dann immer quasi, indem sie detektieren, wo Licht hinfällt und wo kein Licht fällt, diesen Block immer weiter zu. Quasi als würdest du Pixel Skulpturen bauen. Und quasi setzt halt, du hast erst so einen ganz großen Block Marmor und schabst dann immer weiter was davon ab, je nachdem, wo halt kein Licht hinfällt in dem Fall, weil also das, wo kein Licht fällt, ist ja dann quasi dein Objekt, das du haben willst, und überall, wo Lichtstrahlen dann langfällen, dann ist halt dein Objekt nicht. Und so kann man dann halt quasi da je nach Algorithmus, den man dafür benutzt, halt eine bessere oder halt eher eine pixelärige Form rausarbeiten.
Macht für mich soweit Sinn.
Ja.
Aber was mich gerade noch absolut stutzen lässt, ist, wie macht man das im Real-Life-Einsatz? Weil ich meine, zum Beispiel mit dem Beispiel... Er verzweifelt an seinem Schreibtisch.
Es ist ein Paper. Also man sieht das auch hier drin,
wie sie es gemacht haben. Nee, aber ich meine, wenn die halt das Beispiel so mit einer verschütteten Person oder so genommen haben, macht ja Sinn für mich. Aber mir fehlt da irgendwie...
Das habe ich jetzt weitergesponnen oder, quasi.
Ja, aber auch mit
dem... Die hatten halt Rettungseinsätze gesagt.
Ja, oder auch mit dem autonomen Fahren. Da fehlt mir im Real-Life-Einsatz, fehlt mir da irgendwie der Screen für den Schatten.
Naja, du hast ja immer, also die haben es halt jetzt momentan mit einem sehr geraden Screen gemacht, um halt quasi die besten Detektierungsmöglichkeiten zu haben. Die haben so, weißt du, wie du in der Kunst diese Figuren benutzt, mit denen du halt so Körperpositionen nachstellen kannst und die du dann abmalen kannst. Die haben sie halt benutzt und dann halt einen sehr klinischen Aufbau erstmal verwendet. So wie du das halt machst, wenn du so eine theoretische Paperarbeit machst. Ja, okay. Um zu sehen, ob deine Methode halt im Best-Case-Szenario funktioniert. Von da aus hast du natürlich noch einiges an Arbeit zu leisten, dass dein Screen halt nicht mehr perfekt gerade sein muss, sondern halt, wie du zum Beispiel jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und halt so ein Ding erkennen willst, dann musst du dich halt eventuell mit Wänden, die an der Seite, also diese Schallschutzwände oder einfach nur, wenn du da Bewaldung oder so eine Vertiefung hast, damit halt zurechtkommen.
Ja, okay, gut, ja.
Das kann man ja, müsste man dann halt auch zurückrechnen, indem du halt quasi diese Wand abtastest und das halt nachkorrigierst, weil dann siehst du ja auch, welche Geometrie dein Screen hat und damit könntest du die Pixel ja auch wieder korrigieren. Aber ja, es ist halt noch eine Ebene mehr, die du machen musst, weil du nicht nur quasi diese 3D-Fotometrie anwenden musst, um von deinem 2D auf das 3D-Bild wieder zurückzurechnen, sondern du musst halt quasi erstmal von einem 3D-Bild, das du auf so einer verzogenen Leinwand hast, wieder zurück auf ein 2D-Bild schließen und von da aus. Du hast im
Prinzip einen Rechenschritt noch hinzugefügt.
Ja, du hast halt noch deutlich mehr Variablen.
Ja.
Und deshalb haben sie das hier auch gerade dahin entwickelt, nicht halt das pixelpräziseste Verfahren zu benutzen und zu entwickeln, sondern das robusteste. Und okay, das ist genau für sowas halt interessant, weil du dann vielleicht noch eine höhere Unschärfe hast über den gesamten Messbereich. Dafür hast du halt auch eine vertretbare Genauigkeit über den gesamten Messbereich. Und nicht, dass du sagen kannst, wenn ich genau im Optimalpunkt arbeite, also das Licht fällt genau im richtigen Winkel auf das versteckte Objekt und dann auf die Leinwand, dann habe ich eine ultrapräzise Messung. Aber wenn das halt nicht so optimal ist, dann sieht das aus wie Käse. Sondern das ist halt, da hast du halt eben auch in schlechteren Beleuchtungszuständen oder Einfallwinkeln halt immer noch ein respektables Ergebnis. Und das deutet für mich halt genau darauf hin, dass das halt eher so eine Grundlagensache ist, um halt als Enabler-Technik Verwendung zu finden. Vor allen Dingen, weil sie halt hier nur die Methode beschrieben haben, wie sie das machen. Die Plots, die sie hier auch verwendet haben, sehen für mich verdächtig nach MATLAB-Plots aus. Da habe ich auch schon mal mitgearbeitet, quasi Bilderkennung mit MATLAB, dass du halt die Pixelfarbe als Wert dann übersetzen kannst in einem Bild und dann halt mit Zahlen rechnen kannst. Weil du hast ja quasi bei jedem, wenn du jetzt sagen wir in Graustufen arbeitest, hast du ja quasi 0 ist schwarz und 1 ist weiß und dann da drauf verteilt halt die Werte für den Graustufen. Du kannst das halt auch mit jedem anderen Farbspektrum machen. Wo es ein bisschen schwierig wird, ist, wenn du halt RGB-Farben hast, weil die ja nicht linear in irgendeine Raumrichtung sind.
Das stimmt. Na gut, aber ich meine, für das Konzept ist ja Farbe auch eigentlich eher sekundär. Genau. Also zumindest für die Anwendungsbeispiele, die sie da hatten.
Ja gut, wenn du es mit Schatten und Licht machst, hast du die Dimension ja sowieso schon nicht mehr.
Das stimmt.
Da hast du ja sowieso nur Graustufen.
Ja.
Aber das macht es ja auch gerade so interessant, weil du musst ja gerade bei solchen Anwendungen immer auf, es muss schnell gehen, es muss zuverlässig gehen, ja, und es sollte so wenig Rechenspeicher wie möglich verwenden. Natürlich könnte man sowas wahrscheinlich auch noch sophisticateder, also mehr spezifisch mit einem neuronalen Netzwerk oder einer künstlichen, also mit einer künstlichen Intelligenz lösen. Aber dann brauchst du wieder viel Rechenleistung, viel grafische Rechenleistung vor allen Dingen. Und gerade wenn du dann im Auto unterwegs bist, also beim autonomen Fahren das verwenden willst oder in einer Einsatzsituation das machen möchtest, hast du halt nicht, dann brauchst du in deinem Einsatzlastwagen einen Rechner mit 15 Grafikkarten drin oder sowas, um das nachzurendern.
Naja, das brauchst du auch nicht. Es soll ja nur auch schnell eine mögliche Gefahr oder eben Struktur, die von Interesse ist, darstellen.
Ich fand auch vollkommen interessant, wie sie erstmal quasi die Form von Schatten generell definiert haben. Das heißt, dass du erstmal herausfinden musst, wie so ein Schatten fällt, wenn du ein 3D-Objekt hast. Es ist ja einfach, wenn du halt von vorne einfach auf ein Objekt und dahinter ein Screen hast, wo dann der Schatten drauf fällt. Aber du fällst ja dann mit Seitenlicht von der Seite, das heißt, du kriegst ja immer ein Bild mit Winkel.
Ja,
und wie diese Winkelkorrektur dann halt funktioniert und dann daraus halt zurückzurechnen, wie du aus diesem Carving Approach, nennen sie es immer, also tatsächlich halt, dass sie dann halt aus einem Formmaterial virtuell halt dann immer quasi die Pixel wegfräsen, die zu hell sind.
Mhm.
Ja.
Krass. Ja, aber ich meine, das ist ja im Prinzip auch die Technik, die man sich zunutze macht, wenn man so 3D-Bildrekonstruktionen macht. Gibt es ja auch mittlerweile für den Heimgebrauch, dass wenn du ein Objekt halt aus ganz vielen verschiedenen Positionen fotografiert hast, dass du dir dann dein 3D-Mesh rekonstruieren kannst anhand dessen, dass du eben ganz viele verschiedene Winkel hast und dadurch letztendlich weißt, wie die Oberfläche wo aussieht.
Ja, da kannst du halt die Distanzen dann halt wieder zurückrechnen, weil du die Proportionen dann triangulieren kannst. Gut, das kannst du bei den Bildern, wenn du das verschiedenen Perspektiven hast, auch. Aber da hier ist ja schon der Clou, dass du halt jedes Mal nur eine 2D-Ansicht hast.
Ja, du hast das halt, stimmt.
Bei den Bildern hast du immer sogar noch Farbnuancen, an deren Hand du halt Pixel zählen kannst oder so, dass du zwischen dem Punkt siehst, der sich irgendwie verändert. Aber wenn du nur eine schwarze Fläche hast auf einem weißen Grund, hast du die Information ja nicht.
Ja, und du hast natürlich auch nochmal, wenn du Blendeneinstellungen und sowas hast, dann hast du natürlich auch nochmal
eine Tiefeninformation und die hast du halt bei dem Schatten halt auch nicht.
Das stimmt.
Deshalb macht das ja eigentlich für den Anwendungsfall so interessant, weil du halt wenig Daten hast, aber es macht es auch schwierig, weil du wenig Daten hast.
Crazy, aber echt genial irgendwie.
Ja, das ist halt, weil es halt so ein einfacher Mechanismus ist, der viel Implikationen haben kann einfach.
Das ist echt, echt cool. Wobei ich mir das, wie gesagt, also ich glaube, beim autonomen Fahren, wie du schon meinst, also wenn du so eine Schallschutzmauer hast oder so, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, mit so Bäumen und so weiter, ich glaube, das wird dann auch zu
rechnen. Das ist schon sehr dynamisch, ja.
Ja. Was ich mir wiederum eher vorstellen könnte, ist, dass man dann vielleicht die Schatten auch auf dem Boden oder sowas nimmt, je nach Einfallswinkel vom Licht. Die kann man sich natürlich auch zunutze machen.
Ja, das da hast ja auch ein relativ, Screen.
Eben, da hast du ja auch einen relativ ebenen Screen einfach.
Also wenn ich mir vorstelle, wie weitwinklig mittlerweile diese Kameras in den Fahrzeugen sind, siehst du ja schon ein relativ großen Bereich.
Ja.
Und ich habe jetzt auch schon von AIs gehört, die automatisch von Bildern Schatten entfernen können. Das heißt, sie können sehr gut auf einem Bild Schatten auch detektieren. Mhm. Dann weißt du, wo dein Schatten ist und dann könntest du mit dem Schatten schon mal weiterarbeiten.
Das stimmt.
That's future content. Aber ja, ich finde das als Enabler ganz interessant, was du damit halt alles anstellen kannst. Weil du damit tatsächlich eine sehr einfache Technik hast, quasi eins der größten Menschheitsträume quasi zu lösen, nämlich durch Dinge, durch Wände zu gucken quasi.
Ja, das stimmt. Ohne, ja, sind wir echt mal gespannt, was daraus noch so wird.
Du brauchst halt kein fancy Infrarot oder so ein Kram, nee, oder Ultraschall da durchzugucken oder irgendwie sowas. Nimmst einen Schatten, der ja grundsätzlich jedes, also das wäre ja die weiteste Entfernung, dass du selber nicht deine eigene Lichtquelle mitbringst, sondern es gibt ja in den meisten Fällen tagsüber eine Lichtquelle, die du hast. Gut, die Position müsstest du dann auch immer noch zurückrechnen, aber...
Ja gut, aber das ist ja möglich.
Ja, bei Nacht, zwischen bei Autos hättest du auch, hast du bei Nacht auch immer deine eigene Lichtquelle, deren Position du sehr genau weißt.
Das stimmt. Auch lustig, wenn das dann am Ende wahrscheinlich nachts besser funktioniert als tagsüber, weil du deine Lichtquelle genauer definieren kannst. Ja. Und du hast ja in der Regel sogar zwei Lichtquellen, was es auch nochmal besser macht eigentlich.
Ja, ja gut, genau, das war halt der Punkt, dass sie es auch mit einer und mit zwei Lichtquellen, ja, probiert haben. Ich nehme an, dass es genau darauf gezielt hat. Was man halt tatsächlich machen müsste, du müsstest dann halt so einen Sweep fahren, wenn du hinter so einen Lastwagen guckst, sondern du müsstest dann nach links.
Aber rechts, aber links vorbei.
Genau, das ist die Scheinwerfer einmal so schwenken, damit du halt dahinter, weil wenn du genau hinten auf den Lastwagen drauf leuchtest, siehst du halt ja immer noch nichts, was davor passiert.
Ja, oder muss halt Schlangenlinie fahren.
Oh Gott, potential disaster.
Ich stelle mir gerade so vor, wie so alle Elektroautos so hintereinander herfahren und alle so leichte Schlangenlinien.
Naja, wenn du halt tatsächlich ein System hast, wo alle Autos grundsätzlich miteinander kommunizieren und was über 5G-Netz ihre Position miteinander teilen, ja, wär das auch recht obsolet, weil, ne, dann würdest du damit ja nur quasi, naja, die Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer, es können ja Fahrradfahrer oder Fußgänger sein, die sich da irgendwo verstecken, die du damit siehst. Also zum Beispiel, wenn du, jeder kennt ja diese Fahrschulsituation, man fährt an Zebrastreifen ran und dann steht da irgendwo in der Ecke ein Lastwagen und man fährt dann halt das Kind auf dem Dreirad platt oder so.
Besser nicht.
Besser nicht.
Ja. Naja, aber geniale Technik eigentlich.
Geniale Technik.
Geniale Technik. Ja gut, dann würde
Deckel
ich sagen,
drauf. Machen, genau, wir einen Deckel drauf.
Ich wollte gerade sagen, dann machen wir einen Deckel drauf und ich komme zu meiner Causa Obscura. Ist eigentlich ein relativ banaler Fall, muss ich gestehen, aber ich fand es trotzdem ganz interessant. Und zwar handelt es sich dabei um eine 41-jährige Patientin, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch normale Bürgerin.
Oh mein Gott. Sind Alter und Geschlecht relevant?
Nein.
Okay.
Die eine Party vorbereitet und halt dadurch bedingt etwas anfängt zu keuchen, weil sie im Stress ist. Bekannt bei ihr ist ein leichtes Asthma, weshalb sie schon zur Prävention, sage ich mal, eines potenziellen Asthmaanfalls bedingt durch Stress oder generell die Belastung bei der Partyvorbereitung dann direkt erstmal zu ihrem Inhalator greift in ihrer Handtasche.
Stressbelastung durch eine Party. Es gibt Leute, die haben Probleme.
Genau, erstmal auf jeden Fall in ihre Tasche greift, ihren Inhalator daraus zückt und dann direkt erstmal einen tiefen Sprühstoß aus ihrem Inhalator nimmt. Und direkt beim Inhalieren merkt sie schon irgendwie ein Kratzen im Hals. Was sie erstmal darauf zurückführt, dass sie vielleicht irgendwie ein Papierchen oder sowas eingeatmet haben könnte und sich nichts weiter dabei denkt. Kurz darauf ist es aber schon so, dass sie plötzlich stark anfängt zu husten und auf einmal auch blutig hustet vor allem. Hm. Und wird daraufhin auch etwas kurzatmig und fängt auch ein bisschen mehr an zu keuchen, bekommt so rechtsseitige Brustschmerzen, weshalb sie dann dadurch bedingt ein bisschen natürlich auch in Panik gerät und erstmal einen Krankenwagen ruft. Als dann die Rettungskräfte eintreffen, ist die Patientin hämodynamisch, also vom Herzkreislauf her stabil, hat eine Sauerstoffsättigung von 96%, was okay ist, aber für eine eigentlich gesunde 41-Jährige doch ein bisschen niedrig. Sollte eigentlich
was
so
ist denn ein ordentlicher Wert?
Also bei einem gesunden Patienten sollte das eigentlich so 98 und drüber sein.
Okay, und ab wann ist ganz schlecht?
Das ist schwierig zu definieren. Also sagen wir so, bei einem sonst gesunden Patienten kriegst du Panik, wenn es unter 90 ist.
Ah, okay. Also so ungefähr wie bei Lithium-Ionen-Akkus.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, also zum Beispiel, wenn du einen Patienten hast, der so eine COPD hat durch Rauchen oder so, also eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die können zum Teil, ohne irgendwelche Symptome zu haben, noch mit 85 rumkräuchen und fleuchen.
Wie, also der wie Körper, Alkoholiker quasi.
Ja, genau. Also der Körper ist sehr anpassungsfähig, was sowas
angeht. Ja,
wenn es natürlich
gesagt,
über Zeit dann, läuft. Also über
dann hätte man
Zeit.
Ja die Skala anpassen können, wenn das halt sich da in den letzten 10 Dingern immer rumspielt. Aber ja.
Ja. Nee, genau. Also Patienten ist stabil, Sauerstoffsättigung ist auch okay. Und aber beim Abhorchen von der Brust ist auch nichts Auffälliges zu bemerken. Bei der Inspektion des Mund- und Rachenraums fallen aber zwei kleine, ungefähr 1 cm lange Kratzer am Rachendach sozusagen auf.
Aha.
Patienten wird auf jeden Fall mit ins Krankenhaus genommen und bei der dortigen Auskultation oder beim dortigen Abhören der Lunge zeigt sich auf der rechten Seite über dem Lungenmittellappen ein grobblasiges Atemgeräusch. Fangen natürlich die Ärzte erstmal an zu überlegen, was könnte es denn eigentlich sein. Prinzipiell ist es natürlich so, dass eine Exazerbation vom Asthma, also eine plötzliche Verschlimmerung des Asthmas, denkbar wäre. Wobei das eigentlich paradox wäre, weil genau dagegen hilft ja das Spray. Von daher eigentlich unwahrscheinlich. Was auch möglich wäre, wäre natürlich, dass es eine Infektion ist. Was da wiederum gegen spricht, ist, dass es so plötzlich auf einmal kam. Und außerdem hat die Patientin auch kein generelles Unwohlsein oder Fieber oder ähnliches. Dann ist natürlich auch immer, was durchaus schwerwiegend ist, an eine Lungenembolie zu denken. Also, dass sich irgendwie ein Blutgerinnsel gebildet hat, was in die Lunge verschleppt wurde und dort dann eben die Durchblutung der Lunge behindert. Das würde auch passen mit dem, sage ich mal, plötzlichen. Aber auch nicht so super wahrscheinlich, weil sowas nicht in Assoziation mit einer Inhalation oder sowas normalerweise steht.
Und dann hättest du mir nicht gesagt, dass die irgendwelche Schrammen am Gaumen hatte.
Au, du hast aufgepasst. Um aber dennoch das auszuschließen und auch besser, sage ich mal, diagnostisch arbeiten zu können, wird direkt erstmal ein Röntgenbild vom Brustkorb angefertigt. Und auf diesem Röntgenbild kann man im rechten Hauptbronchus einen kleinen Fremdkörper erkennen. Und das Ganze bestätigt sich dann auch nochmal in der CT-Untersuchung, die noch angefertigt wurde.
Die hat was eingeatmet.
Genau. Und übrigens, interessanter Side-Fact für Nicht-Mediziner, Fremdkörper landen fast immer in der rechten Lunge, weil nämlich der Hauptbronchus bei der Abzweigung im Körper senkrechter verläuft als zur linken. Also es fällt eher nach rechts als nach links. Genau, und in dem CT sieht man dann eben, dass es sich nicht um irgendwie ein Papierchen oder irgendwie eine Silberfolie vom Tablettenblister oder sowas handelt, sondern um einen Ohrring.
Die hat einen Ohrring eingeatmet.
Ja, also ich vermute halt so ein Ohrstecker, der halt.
Ohne, dass sie das gemerkt hat.
Naja, sie hat es ja gemerkt, aber halt, als es zu spät war.
Das klingt irgendwie unangenehm.
Auf jeden Fall hat die Patientin dann sofort erstmal Antibiotikum bekommen, um letztendlich eine Lungenentzündung aufgrund des Fremdkörpers zu verhindern und wurde danach dann bronchoskopisch, wurde der Fremdkörper dann geborgen und der Patient ging es danach sehr schnell wieder normal und gut, sodass er das Krankenhaus auch verlassen konnte. Das Problem an der ganzen Geschichte, wie man das hätte verhindern können, ist, dass man einfach hätte die Kappe auf den Inhalator tun können. Weil das hatte sie nämlich vergessen und hatte ihren Inhalator mit offenem Mundstück bei sich in der Handtasche rumfliegen.
Ah,
und dabei,
da war das da drin und dann hat sie...
Genau, und hat halt einfach den aus der Handtasche genommen. Nicht, ich meine, wenn ich inhalieren würde, würde ich das auch nicht nochmal inspizieren, das Ding. Und hat dann halt einfach direkt einen tiefen Sprühstoß genommen und eingeatmet. Und in der Handtasche war dann halt der Ohrstecker irgendwie in dieses Mundstück gekommen.
Ach, deshalb Deckel
also,
drauf.
Für alle, die so einen Inhalator haben, immer schön einen Deckel drauf tun. Oder vorher gucken, wenn man keinen Deckel drauf tun will.
Oder beides. Wer sicher gehen möchte.
Wobei ich auch sagen muss, ich fände es irgendwie ein bisschen bäh, wenn das Ding, was ich dann so tief einatme, offen in meiner Tasche rumfliegen würde.
Aber ich weiß, ich hatte auch meine ganze Zeit lang in meiner Schulzeit so ein Ding immer. Und ich habe das Ding auch immer noch jetzt, wenn mal wieder ganz schlimm Pollenflug ist.
Ja.
Ja. Aber das fände ich
du auch. Du hast keine Ohrringe hoffentlich in deinen Taschen.
Ich habe auch keine Handtasche und ich habe auch immer einen Deckel drauf, weil es eklig ist.
Vorbildlich alles.
Oh.
Ja.
Aber ja, du hast recht. Grundsätzlich ist bei mir die Chance, dass ich Ohrstecker mit einatme, sehr gering.
Das stimmt. Ja, das war meine nicht ganz so obskure Causa Obscura.
Doch, schon, aber... Okay. Du hast heute so viel Useful Consumer Advice.
Tja. Diesmal lernt man auch wirklich mal was bei
uns. Ja, toll. Und ich habe wieder abstrakten Wissenschaftsschrott und jetzt kommt wieder was, was sowieso auch keiner, was quasi die Lebenswirklichkeit von niemandem betrifft.
Ja, aber ich meine, sonst habe ich das ja auch nicht. Außerdem sind wir eigentlich nur ein Wissenschaftspodcast, der interessierte Menschen informieren möchte und kein Alltagspodcast.
Naja, aber ist doch gut, wenn man das verbinden kann. Das hast du schön gemacht.
Eben. Ausnahmsweise mal was Sinnvolles.
Ja.
Ja, dann kommen wir jetzt zu deinem Schwurbel-Auto-Pflaster.
Ach ja, Pflaster fürs Auto. Ich leite das Ganze an. Wäre es nicht toll, wenn du die Performance von deinem Auto mit Draufkleben von kleinen Metallplättchen exorbitant quasi schon verbessern könntest?
Doch, es wäre wundervoll. Ich würde mir mein ganzes Auto damit zupflastern.
Funktioniert aber nicht. Also, some say. Und zwar geht es hier um das Race Kit von SnipTech. Das ist eine Firma, die elektromagnetisch behandelte Dingsies produziert, die man auf betreffende Autostellen kleben kann, um eine Performance-Steigerung zu erzielen. Und zwar bietet laut Webseite das SnipTech Race Kit die Vorteile, dass ein signifikant höheres Grip-Niveau dann da ist, höheres Beschleunigungsvermögen, kürzerer Bremsweg, deutlich geringerer Reifenverschleiß durch höhere Haftreibung. Das ist grundsätzlich falsch.
Ich wollte gerade sagen, eine höhere Haftreibung bedeutet eigentlich mehr Verschleiß? Also bei Rädern jetzt?
Nein, das ist nicht kausal geknüpft. Das kommt halt auf deine Last an und nicht, weil du eine höhere Haftreibung hast, hast du mehr Reifenverschleiß oder weniger oder sonst irgendwas. Okay. Weißt du, du kannst mit ganz klebigen Reifen sehr langsam um die Kurve fahren, dann hast du weniger Reifenverschleiß, als wenn du...
Ja gut, das stimmt natürlich.
Natürlich mit sehr schlecht haftenden Reifen sehr schnell durch eine Kurve fährst oder so. Oder Aerolasten und sowas. Also das ist alleine schon Bold Statement. Ein einfacheres Handling in Grenzsituationen, ein besseres Rollverhalten, deutlichere Steigerung der Motorelastizität, höhere aerodynamische Effizienz, weniger Verschleiß durch mechanische Entlastung des Motors, kein Eingriff in die Mechanik und Elektronik, universell einsetzbar, herstellerunabhängig. Da bimmeln bei mir schon sehr viele Alarmglocken. Weil das
alles durch einen Sticker.
Wie man ja so schön sagt, das Heilsversprechen hier ist allumfassend. Also es kann nichts, was das Ding nicht kann. Und es macht alles viel besser und es gibt keine Nebenwirkungen. Ja. Das sind immer so, das sind die klassischen Dinge, wo man immer schon mal so hellhörig werden müsste und sagen,
keine Wirkung ohne Nebenwirkung.
Das müssen Sie mir jetzt erklären, wie das passiert. Und Sie versuchen das auch gar nicht. Weil Sie sagen, quasi Sie haben da so zwar bei Erfahrungsberichte dann so Vorträge, die Sie zeigen, aber in dem ersten Satz, den der Vortragende sagt, sagt er, ja, das funktioniert, wir wissen aber nicht warum.
Wow.
Ja, exakt. Und da gehen bei mir mehr Alarmglocken an. Okay. Also basically...
Man muss sagen, Psychopharmaka wirken ähnlich.
Ja, aber Placebo bei Autos...
Ja, okay. Ja.
Das Einzige, was... Also so wie ich mir das jetzt hier vorstelle... Also wie sagen Sie, was Sie da tun? Sie bearbeiten elektromagnetisch irgendwelche Metallstickerchen und die tust dann auf die betroffene Stelle, das heißt auf den Querlenker, wenn du besseren Grip haben möchtest, oder auf den Motor, wenn der dann effizienter laufen soll, oder auf ein Flügelelement, wenn das aerodynamisch besser sein soll. Und durch die elektromagnetische Behandlung und die harmonischen Schwingungen, die dann davon auskommen, wird quasi tatsächlich die mechanischen Eigenschaften des Dingens, auf das sie geklebt worden ist, verändert, oder halt beim Motor wird halt, dass die Luft elektrostatisch aufgeladen und dann hast du mehr Laminaren.
What?
Es klingt alles sehr halbseiern.
Das klingt absoluten Quatsch.
Ja. sie haben tatsächlich auch Vorträge auf zwei Messen gehalten, wo ich selber auch schon war und von das da, der Name verspricht ein professionelleres Publikum, als tatsächlich anwesend ist. Also der Name verspricht quasi Motorsport auf höchster Ebene und das, was dann da ist, hat so ein bisschen was von Essen Motorshow.
Oh je.
Jeder, der da mal in der Tuning-Abteilung war, weiß, was ich meine. Und der Vortrag ist halt auch so, sie kleben halt diese Dinger irgendwo drauf und dann messen sie zweimal was und messen halt so, also messen halt das, was ihr Confirmation Bias gerne von ihnen hätte. In der Aufbau ist für mich und für tatsächlich Aerodynamiker nicht nachvollziehbar oder halt, also nach dem Motto, da kann man alles messen, wenn man lang genug misst.
Ja, ich meine, also wie denn soll das auch bitte funktionieren? Ich meine, gut, was man mir vielleicht noch einregen kann, ist, wenn du natürlich auf deinen Heckflügel oder sowas genug von den Stickern drauf pappst, sodass es halt einen dicken Zuwachs gibt, klar, dann veränderst du die Aerodynamik. Aber
ja, du verbesserst sie aber nicht zwangsläufig. Aber ja, man sieht dann eine Verbesserung. Aber das Problem ist bei Windkanälen immer, wenn du halt dann auf die absoluten Werte bekommst, deine Umgebungskonditionen müssen dafür extrem stabil sein. Und das hängt sehr mit der Qualität deines Messaufbaus zusammen. Ja. So wie der aussah, würde ich die kleinen Abweichungen, die da gemessen werden, erstmal auf quasi abchecken, ob das nicht mit Messungenauigkeiten zu tun hat, was sie nicht tun. Aber alleine, dass mir die Firma selber nicht sagen kann, wie sie das machen, weißt du, dass sie einfach da rumgebrezelt haben und keine Ahnung haben, wie es funktioniert, aber offensichtlich tut es das. Und da irgendwelche Materialeigenschaften verändern wollen. Das ist physikalische Materialeigenschaften verändern wollen.
Durch einen Aufkleber.
Mir erschließt sich das Konzept dahinter, weil tatsächlich, ich arbeite ja auch in einem Institut, wo es um Schwingungsanalysen geht oder sowas, sobald du halt bei Resonanzen und harmonischen Schwingungen bist, änderst du tatsächlich quasi das Verhalten von Materialien auf Schwingungsanregungen. Das heißt, letztendlich machst du ja nichts anderes auch beim Felge auswuchten. Dadurch, dass du eine Unwucht hast, jo, hast du eine Schwingung und je nachdem, wo du dieses Auswuchtding hinklebst, also damit machst du das ja nicht besser, aber du kreierst halt quasi durch die Masse an der Einstellung eine Schwingung, die der Unwucht quasi exakt entgegenwirkt, ja, und somit dann halt quasi das Endergebnis harmonisiert. Aber du würdest nie sagen, dass du dadurch quasi die Materialeigenschaften deiner Felge veränderst und das ist auf einmal besser.
Ist halt auch Quatsch.
Und vor allen Dingen, wenn sie dann hier mir sagen, dass sie quasi den Motor 20% effizienter machen, dadurch, dass sie da irgendwas harmonisieren, dann würde ich sagen, hat der Hersteller in erster Linie schon sehr viel Scheiße gebaut. Ja, und die Erfahrungsberichte lesen sich für mich auch ein bisschen so nach dem, also was nie überprüft wird, ist ja auch gerade, wenn du so im Motorsport unterwegs bist und immer davon sprichst, dass du ein signifikantes, was haben sie gesagt? Einfacheres Handling in Grenzsituationen. Das ist nicht immer messbar oder es ist halt auch schwer, Messgrößen festzumachen, die dir sagen, das ist ein besseres Handling. Du kannst ja immer über die sagen, sogenannte.
Handling ist ja eigentlich auch, sag ich mal, was relativ Fahrersubjektives.
Das ist es eigentlich nicht, weil du hast sowas wie Eigenlenkgradienten oder Giermomentenverstärkung. Da kannst du objektiv beurteilen, ja, wie okay, das dynamische Fahrverhalten deines Autos in Grenzsituationen ist. Das Einzige, was du halt nicht quasi quantifizieren kannst, ist, wie dein Fahrer damit umgeht. Weil letztendlich willst du ja nie das Auto optimieren, sondern deine Rundenzeit. Aber das Problem ist, dass das optimale Auto nicht immer das beste Auto ist, weil das am optimalsten arbeiten muss, ist deine Fahrer-Fahrzeug-Kombination. Das stimmt. Und der Fahrer ist ein Mensch und nicht immer quasi rein objektiv. Das heißt, dass immer so quasi nach Fahrer, je nachdem, wie der Fahrer gerne Dinge hat, ist er damit schneller. Der eine fährt ein bisschen lieber ein bisschen untersteuernder schnell und der andere ein bisschen übersteuernder und eigentlich wolltest du das Auto neutral einstellen. Das wäre das Beste. Aber damit ist der Fahrer halt nicht zufrieden. Und so hört sich das für mich so ein bisschen an, wenn man denen sagt, wir haben jetzt hier so ein magisches Wunderding draufgeklebt und dann fährt er so, ja, viel besser. Ich hatte das alles auch selber schon in unserem kleinen Bastelverein. Da haben wir erst ohne Torque Vectoring bei einem Allradauto getestet. Dann war total untersteuern, ganz übel. Dann haben wir das Torque Vectoring angemacht, was wir dem Fahrer nicht gesagt haben, ist, dass wir genauso eine Fahrer-Null-Linie heraus haben wollen. Wir haben es trotzdem ausgelassen. Wir haben ihm nur gesagt, wir haben es angemacht. Und dann den Fahrer wieder fahren lassen und er kam mit dem exakt gleichen. Wir haben nichts verändert. Das war Back-to-Back-Test. Gleicher Fahrer, gleiches Auto, gleicher Tag. 20 Sekunden dazwischen gewesen. Wir haben nur so getan, als hätten wir das den Motor, also die Motorsteuerung neu geflasht. Fahrer fuhr und sagt, ja, viel besser, lenkt sich viel besser, das Auto ist viel agiler in den engen Kurven, man merkt das Torque-Vectoring sofort und dann weißt du schon, alles ab da ist vom Fahrerfeedback her für die Mülltonne.
Ja.
Dann kannst du halt nur noch auf die Rundenzeit gucken und merkst, dass du da auch nichts siehst, weil wenn ein Fahrer zu inkonsistent ist, weil er halt nicht professionell genug ist, siehst du da nichts im Messrauschen. Ja, lustig. Der Punkt, Preispunkt liegt so irgendwas um die 3.900 Euro.
Was für einen blöden Aufkleber?
Nee, du kriegst, glaube ich, ein paar davon.
Für ein paar blöde Aufkleber?
Ich glaube, da kommt sogar auch noch einer davon und bringt die an oder sowas, ganz professionell.
Wow.
Ja.
Also genauso wie bei dem Ormus-Geschwurbel, was wir hatten, denke ich mir dann wieder so, warum versuchst du überhaupt einen normalen Job zu machen?
Ja, das denke ich mir dann auch immer. Wobei man ja sagen muss, wenn der Fahrer damit schneller fährt, ist dann die Wirkung nicht bewiesen?
Nein.
Ich würde mich auch schon weigern, alleine, weil das meinem Grundethos widerspricht, irgendwas daran zu bauen, wo selbst der Hersteller sagt, wir wissen nicht, wie es funktioniert.
Da würde ich dann, bevor ich sagen würde, ist dann die Wirkung nicht mit bewiesen, würde ich das genauso machen wie mit dem Torque Vectoring.
Wir sagen ihm nur, wir hätten die Dinger angeklebt. Genau. Achso. Das ist eigentlich eine ziemlich geniale Idee, also eine kostengünstige Alternative.
Ja.
Einfach so gestinknormale Einhornpflaster auf dem Motor kleben.
Ja, die schmelzen dann und brennen. Das ist ein Special Effekt, so Rauch.
Ja, Ferraris brennen grundsätzlich mit den Klebstoffen. Ja, also, naja, nicht nur Ferraris, das Problem haben andere Autohersteller auch. Weil,
aber Ferraris häufiger. Habe ich zumindest das Gefühl.
Ja, bei einem Zuffenhausener Sportwagenhersteller gab es das auch mal bei einer Modellreihe. Das ist halt, wenn du halt leichter werden willst, musst du zwangsläufig auf Klebstoffe umsteigen. Und bei Klebstoffen hast du immer das Problem, dass da Lösungsmittel oder halt Polymere drin sind, die, sagen wir, nicht allzu gut auf Hitze reagieren. Da musst du schon, also das Risiko muss man manchmal auch einfach eingehen.
Tja.
Und deshalb sind es auch meistens Sportwagen, die diese Probleme haben mit dem Zündeln.
Weil die leicht sein wollen.
Ja, quasi verwendete Klebstoffe in Kombination mit sehr heißen Hochleistungsmotoren.
Das stimmt.
Also bei deinem, na gut, du hast ja relativ leistungsstarkes Auto. Wenn man jetzt seinen niedrig motorisierten Fiat oder Focus Ford Fiesta hat oder weiß auch immer, ich will jetzt keinen Hersteller durch den Kakao ziehen, dann ist das eher kein Problem. Vor allen Dingen, weil da auch eher auf preisgünstige Fügeverfahren ausgewichen wird, anstatt Klebstoffe zu verwenden.
Aha. Ja. Dann sind wir mit unserem schönen Schwurbel-Einhorn-Autopflaster, glaube ich, auch am Ende dieser Folge angekommen. Oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ich bin jetzt sehr viel losgeworden wieder.
Und bist sehr viel losgeworden. Das ist doch wundervoll.
Wir sind wieder Richtung 1,5 Stunden.
Sind voll im Plan.
Ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell gesprochen heute.
Egal.
Man kann mich ja einfach dann auf 1,5-fache Geschwindigkeit... Nee, Moment, halbe Geschwindigkeit runter.
1,5-fache Geschwindigkeit.
Das mache ich immer, wenn man sich so Videos anguckt von irgendwelchen... Egal, lassen wir das. Man kann die Geschwindigkeit hier auch anpassen. Aber ich bemühe mich auch das nächste Mal.
Wir hatten in der Uni wirklich einen Professor, der so langsam gesprochen hat.
Also dass zweifache du, Geschwindigkeit.
Ja, wirklich. Also da ist, glaube ich, keiner in die Vorlesung gegangen, weil jeder wusste, okay, ich kriege den das Inhalt. Das lädt er hoch. Ja. Genau, das lädt er hoch und den Inhalt, den der da in einer Stunde vermittelt, kriege ich halt zu Hause in einer halben durch.
Ja.
Und ich habe die Anfahrt gespart.
Sagen wir mal so, Chancen des Fernuni-Homeschool-Betrieb, wobei im Homeschooling macht man das ja auch noch von Lehrer zu Schüler. Soweit sind die Schulen ja noch nicht, dass man sowas auch, sagen wir mal, als Lehrvideos veranstalten könnte. Gut, Schüler brauchen wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Kontrolle. An der Uni ist ja jeder freiwillig. Ich wollte gerade sagen,
an der Uni ist jeder freiwillig und muss eigenverantwortlich.
Naja, in der Oberstufe ist man ja auch freiwillig.
Ja, das stimmt. Aber ich denke auch, dass in der Schule ist es ganz sinnvoll, ein bisschen noch mehr
an. Da geht es ja auch eher, glaube ich, zum Teil noch um den pädagogischen Teil. Deshalb müssen die Lehrer das ja auch noch lernen.
Außerdem sind das alles ungestüme Pubertierende.
Oh ja, ich denke an uns zurück. Ich entschuldige mich hiermit recht herzlich bei meinen Lehrern.
Nö, ich nicht.
Ich nicht. War alles Absicht gemacht.
War alles mit Vorsatz.
Meistens.
Meistens, genau. Ja gut,
dann bring uns raus.
Und dann bringe ich uns mal raus, würde ich sagen. Und zwar begibt es sich zu einer Zeit mit Ureinwohnern, wo ein sehr berühmter Medizinmann eines Indianerstammes am Lagerfeuer sitzt. Und da kommen dann vom Nachbarstamm die Indianer vorbei und fragen Medizinmann, wie wird dieser Winter? Der Medizinmann nimmt eine Handvoll Steine vom Boden, wirft sie hoch, lässt sie auf den Boden fallen, guckt die Steine an und sagt, es wird ein sehr strenger Winter, Sie sollten Holz sammeln. Die nächsten Tage kommen immer wieder von unterschiedlichen Stämmen Indianer vorbei und stellen dem Medizinmann immer wieder dieselbe Frage. Medizinmann, wie wird der Winter? Und jedes Mal dasselbe Prozedere. Der Medizinmann nimmt eine Handvoll Steine in die Hand und schmeißt sie hoch, lässt sie auf den Boden fallen und sagt dann auch immer wieder, es wird ein strenger Winter, Sie sollten Holz sammeln. Nach so ungefähr einer Woche denkt sich der Medizinmann so, vielleicht erzähle ich ja auch eigentlich Bullshit, und ruft dann beim nächsten Wetteramt an und fragt dort dann so, ja, hören Sie mal, wie ist es denn eigentlich? Wie wird denn der Winter so? Und der Meteorologe am anderen Ende sagt so, boah, ich habe keine Ahnung, aber die ganzen Indianer sammeln Holz wie bekloppt, muss ein strenger Winter werden.
Der gute alte Confirmation Bias.
Genau.
Wenn man etwas lang genug behauptet, wird es wahr.
Eben.
Ich hatte
Until you make it. Naja, das ist noch ein bisschen was anderes, aber egal.
Ich hatte zwischendurch erwartet, so dass es so nach dem Motto ist, wie, ja, wie machen sie das denn? Ja, wenn ich die Steine hinschmeiße und sie im Schnee versinken, dann ist es relativ kalt. Oder so.
Na, fast. Ja. Und damit würde ich sagen, sind wir fertig für diese Folge.
Mhm.
Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns dann in 2 Wochen in alter Frische wieder.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Mach es gut. Tschüssi.
Tschüss.